Ungefährliches Halbwissen, The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schubdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Herzlichen guten Morgen.
Moin, moin. Hallöchen. So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freunde.
Ja, was soll ich sagen? Grüß Gott?
Ja, nee, moin. Und San Markus.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Dann ist die Sitzung hiermit eröffnet.
Finde ich gut.
Wie ist es dir ergangen in der
vergangenen Woche? Herzhaft gut, vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe dir auch.
Ja.
Ja, nee, alles soweit. Du, nicht gemeckert ist gelobt.
Ja, wenn du magst, komme ich gleich mit einem sportlichen Thema rein.
Ja.
Ich saß in der vergangenen Woche bei einem Arzt, also Hashtag Selbstoptimierung.
Ja.
Und
machst du das jetzt mit dem Einfrieren von Stammzellen und so?
Ja, auf Wunsch der Bundesregierung. Und dort war die Zeitschriftenauswahl begrenzt.
Mhm.
Es gab
Bild der Frau?
Nee, Gala und Bunte.
Oh, die schreiben ja voneinander ab.
Gehe ich von aus. Und ich griff zu dem einzigen Exemplar der Bunte, das mich optisch ansprach, weil dort ein ehemaliger HSV-Torwart drauf war.
Martin Piekenhagen.
In der Gala.
Uli Stein.
Nein.
Ja, wo denn sonst? Komme ich drauf?
Ja.
Frank Rost.
Bitte. René Adler.
Ach je, ja.
Ja, der hat doch so eine Schauspielergattin.
Gut.
Nicht
wüsste
wahr?
Ich dann auch jetzt. Ja.
Ja. So.
Und René Adler übrigens, ich glaube, das wäre der Manuel Neuer gewesen, hätte er sich nicht einmal wehgetan. Der wäre so ähnlich lange.
Ja.
Ja.
War ein guter. Ich habe den mal auf so einer Charity-Veranstaltung kennengelernt. Ganz ein wirklich freundlicher, netter Mensch.
Aber jemand anders hat ihn auch kennengelernt. Nämlich seine Frau.
Ja.
Und deswegen ist er in der
Bunten.
Fachzeitschrift.
Ja. Und ich blätter die nun mäßig engagiert durch. Und ich möchte aber einen Artikel über einen unserer größten Barden dieses Landes, nämlich Heino.
Ja.
Der Einstieg des Artikels hat Lust auf mehr gemacht, aber den Schlagerstar Heino, 85, trieben immer zwei Dinge um. Erstens, warum er nicht das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat.
Mhm.
Und zweitens, die Angst, im Alter allein zu sein. Als Bunte ihn vor einigen Jahren zusammen mit seiner Ehefrau Hannelore im Europapark Rust traf, kamen die beiden nach wenigen Minuten auf diese beiden Themen zu sprechen.
Mhm.
Er sagte, die Sache mit dem Bundesverdienstkreuz liege daran, dass er das Deutschlandlied in allen drei Strophen eingesungen habe.
Aha.
Und jetzt kommt das Schönste, wie ich finde. Als Beweis für seine These nahm Heino seine CD mit der Aufnahme aus der Tasche und schenkte sie dem Bunte-Reporter.
Nee. CD in der Tasche.
Ja.
Dann zerkratzt doch.
Um es kurz abzubinden, dann schnitt seine Frau schon die zweite Sorge an und so weiter und so fort.
Oh. Ja, das wird sein. Ja, aber wirklich schade, dass er das nicht hat. Das haben ja ganz andere auch. Jürgen Klopp.
Ja gut, aber wie oft wird das vergeben im Jahr?
Jede Woche? Weiß ich nicht. Wie oft?
Tipp mal.
immer sonntags, einmal im Monat. Einmal im Jahr?
Nein, an wie viele Menschen?
Ach so, an 300.
Im Jahr?
Ja.
Nee.
Nee? Völlig falsch?
Ja.
Viel, viel mehr?
Ja.
3000.
Ja, zwischen 5 und 8000 im Jahr.
Puh. Ja gut, da sind auch die ganzen, weiß ich nicht, hat 75 Jahre die F-Jugend des so und so ja, trainiert. Na klar. Ne? So
das was. Ist Sinn der Veranstaltung.
Ja, ist ja auch in Ordnung.
Also das war ja, das ist ganz außergewöhnlich. Die Bundesrepublik verleiht genau einen Orden. Nämlich das Bundesverdienstkreuz. Wir kennen sonst so ein paar Einsatzmedaillen oder so, aber es gibt einen Orden.
Aber und, groß und klein, oder?
Und naja, es gibt wahnsinnig viele Stufen. Das hat aber jeder Orden. Also die Stufen sind, das geht also los erstmal mit der Verdienstmedaille. Das ist im Grunde noch kein Orden, sondern eben eine Medaille. Und dann geht's los eben das am Bande, das ist das, was so nahezu jeder kriegt. Und dann wird es ein bisschen schöner, erste Klasse, großes Verdienstkreuz und so weiter. Und dann geht's halt ganz zum Schluss mit den Großkreuzen. Und ich würde mal sagen, na, du hast noch ein bisschen, aber ansonsten, wenn du die 40 mal gerissen hast, schlage ich dir vor, Bundespräsident zu werden. Mhm. Denn dann kriegst du die Sonderstufe des Großkreuzes. Und zwar automatisch, am ersten Tag.
Ist gut. Das ist so wie ein Friedensnobelpreis als erster schwarzer US-Präsident.
Naja, wenn du es automatisch kriegst.
Ja.
Und die Begründung ist relativ simpel.
Sonst wird es ja keiner machen.
Genau. Na, die Begründung ist relativ simpel, weil du das an ausländische Staatsoberhäupter hast.
Dann musst du es selber auch haben.
Verstehe
ich. Ich habe letztens auch irgendwas bekommen bei Call of Duty.
Nein, das mit dem Bundesverdienstkreuz, dass Heino das nicht bekommen hat, ich glaube Tatsache, da hat er nicht ganz Unrecht. Das mit der mit dem Deutschlandlied war schon ein bisschen heftig. Der hat auch noch so ein paar andere Lieder gesungen, die alle nicht verboten sind, aber wo du sagst, muss das sein. Also
Hoch auf dem gelben Wagen.
Nein, das war jemand anders.
Ja?
Ja.
Hat er bestimmt auch gesungen.
Bestimmt. Nein, das war Walter Scheel, unser Bundespräsident.
Ja?
Ja. Aber er hat beispielsweise gesungen, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben und das Südwesterlied und so. Also der hat da schon ein bisschen was. Aber eben auch das Lied der Deutschen in allen drei Strophen.
Da macht man ja nicht. Das machte man früher auch schon nicht. Nee. Ab 45.
Nee, wobei ich da einmal ganz kurz, das Lied der Deutschen hat ja drei Strophen.
Ja.
Die erste ist klar.
Die erste ist
Deutschland über alles.
Über alles, genau. Und die zweite ist
So, und jetzt wird es nämlich schön. Die dritte Strophe ist klar, das ist das was wir als Nationalhymne singen.
Ja.
Bei der ersten Strophe ist das war ja ganz lange nicht klar, was bei uns Nationalhymne, was steht ja auch nicht im Grundgesetz nirgendwo. Ja. Das ist ganz merkwürdig. Das ist dieser Briefwechsel mit Heuss und Adenauer. Mhm. Und da gibt es so Aufnahmen, die man dann so heute auch nicht mehr so gerne zeigt. 54 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft hat unsere Mannschaft das mal spontan.
Ja, mein Gott.
Mal die erste Strophe gesungen, ja. Ja, in der ersten Zeit hatte man dann auch noch so andere Sachen, die man sich überlegt hat. So, ich habe mich ergeben und die Ode an die Freude und was man so alles noch versucht hat zu singen, bis sich dann die dritte Strophe durchgesetzt hat. Aber sehr gerne singen ja Rechte dann alle drei Strophen.
Mhm. Okay.
Als Begründung, warum man nicht nur die erste singt. So, weil man sagt, na, das ist ja das Ganze, ist ja das Lied der Deutschen. Aber die zweite Strophe, die hat es wirklich in sich und die ist schön. Und wir hören sie uns vielleicht einmal auch in der Bundesverdienstkreuz-verwehrten Version von Heino an.
Die ist nicht verboten.
Verboten ist mal gar nichts. Darfst die erste Strophe singen.
Ach so.
Wenn es sich drängt, aber warum?
Ja, weiß ich nicht. Mich drängt es selten.
Deutsche Frau. Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang und zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben.
Bräune, deutscher Wein und deutscher Sand.
Und was ist mit Bier und Korn und Brocken?
Ja, aber Schöneres ist in deutscher Sprache selten auch so vorgetragen
worden. Ich glaube, es ist das Lied und es ist der Vortrag.
Es ist beides gut, aber der Text ist
wirklich, es steht sich im Weg, ja.
Der Text ist unfassbar.
Ja, das ist natürlich, wenn man jetzt Deutschleistungskurs, würde das sich jetzt angucken und würde eine, wahrscheinlich ist es am Ende ja eine Gedichtinterpretation, würde man sagen, ja, dass die deutschen Frauen stehen für, nicht? Das ist wahrscheinlich irgendwie Meta,
was
ich nicht verstehe. Es ist gräsig, ich mag es auch gar nicht gerne hören.
Zeitlich kontextualisieren und so, das Ganze auf Helgoland geschrieben, das in dem Zeitpunkt zu England gehörte, also das ist alles schon ein bisschen, aber mir ging es nur darum, was hat diesen Menschen getrieben, diese drei Strophen zu singen. Man ahnt es, dass es die erste Strophe war, die ihn angefixt hat und die zweite natürlich nicht.
Ja gut, aber dafür hat er zwei Strophen Anlauf genommen, um die dritte richtig zu singen. Das ist ja auch nicht jedem vergönnt gewesen.
Kann nicht jede.
Nee, kann nicht jede.
Und wir wollen nicht gendern.
Und um bei Damn Horse ist das wohl so eine Sache.
Ja. Ich wollte dir nur dieses kleine Elend von Heine und dem Bundesverdienstkreuz.
Das ist selten, war ich so erschüttert.
Ja.
Und diese Ungerechtigkeit ist schwierig.
Ich glaube, er hat das weiterhin nicht. Ich habe es jetzt allerdings auch nicht verfolgt. Aber er hat sich ja verschiedentlich jetzt auch zur Tagespolitik geäußert und das dürfte sein Ansinnen nicht irgendwie.
Ist das so ein Ding bei ganz alten Leuten, dass sie irgendwann sich nochmal berufen fühlen? Also es passiert ja häufiger. Das ist irgendwann, also ich meine, man kennt ja all die Geschichte, der komische Onkel, der auf einer Familienfeier, der irgendwie so, die gibt's ja, ne? So.
In meiner Generation, der noch von Stalingrad erzählt.
Ja, genau.
Hatte ich aber nicht.
Nee. Oder aber, in der Marinekameradschaft ist und sagt, wir sind damals Schnellboot gefahren und das waren noch richtige Boote und so. Das scheint immer so ein Ding zu sein.
Ja, ich glaube, es ist natürlich ganz oft bei Leuten, Thomas Gottschalk und weiß ich was, das sind Menschen, die einfach Bedeutungsverlust kompensieren und dann tun sie immer einen raus und Medien sind halt gnadenlos, ne? Also
ja.
Selbst der bunte Redakteur wird ja geahnt haben, wie lächerlich das ist.
Aber wenn du, also es ist ja auch eine Lebensleistung, wenn du am Ende deines Berufslebens sagen kannst, ich habe nur beruflich angefasst.
Ja.
Ist das schon gut?
Ja.
Also ich finde die Formulierung auch gut. Eine schöne Umschreibung für was, naja.
Ja.
Ja, das ist ja ganze woke Kram hier, ne?
So sieht's doch
ja,
aus.
Ja, mit die deutsche Weibers hier.
Ich war neulich in einer Buchhandlung und es lagen gleich zwei großartige Werke von Thomas Gottschalk auf dem Angebotstisch.
Mike Krüger hat auch viele Bücher geschrieben.
Mängelexemplare stand drauf. Hätte ich ihn vorsagen können.
Ja. hör mal. Wo du gerade den bayerischen Kaiser da hattest, bayerischen König.
Ja.
Ganz am Anfang. Erstmal vielen Dank für. das ist ja, glaube ich, auf Nockersberg oder irgendwo.
Nein. Das ist ja eine niveauvolle Veranstaltung.
Aschermittwoch oder sowas?
Ja, politischer Aschermittwoch.
So war das.
Ja. Ach, da hat er noch was ganz anderes Schönes gesagt. Hat er gesagt, das ist ja immer. Er erzählt ja, sag ich mal, Klamauk, Humor, glaubt er. Er hält das ja für witzig, das ist so Mario Barth. Und dann macht das aber hinten raus nochmal politisch, indem er sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß gar nicht, warum er das macht. Das ist sowas wie sein Tusch. Und da hat er gesagt, der letzte Beitrag zur deutschen Kultur aus Bremen waren die Bremer Stadtmusikanten. Sonst hört man nichts mehr von denen.
Ja, seitdem bin
meine
ich
Damen
das,
und Herren.
Das nehme ich ihm auch übel.
Das ist
war auch richtig, muss man auch sagen. Das ist eine gute Beobachtung, aber was kam denn noch aus Bremen? Thomas Schaf und Diego und Johann Miku. Das war auch ein kultureller Beitrag. Aber sonst aus Bremen?
Borgward. Willy Lemke. Vulkanwerft.
Und alles aus Bremerhaven.
Oh, Fishtown Pinguins. Elvis ist dort angekommen.
62, ne?
Ah, sowas.
Um vorbei.
Mhm.
Da war was los. Der ist dann in Blommenhessischen dann irgendwann gelandet, ne? Ja, bei den Amis halt.
Nauheim.
Ja, warte mal. Ich habe dich gebeten, mir so ein Schnipsel zu bauen.
Ja.
Fahr mal ab.
Hey, Trommelpeter, gib mir mal einen A-Moll, bitte. Nochmal, bitte. Das ist er.
So, A-Moll. Das ist vom großen Buddy Ogün.
Natürlich.
Grüße gehen raus. Und zwar habe ich mir gedacht, das ist meine oder unsere Rubrik, wenn uns etwas Musikalisches auffällt, hinter dem sich eine Geschichte verbirgt.
Oh.
Ja?
Ja.
Und zwar war ich bei meiner Körperertüchtigung und dort läuft regelmäßig laute Musik, damit man das Keuchen nicht so hört.
Das ist gut.
Und unter anderem erklang ein Lied einer dänischen Rockband, das einer Frau gewidmet ist, die auf den Namen Elisabeth Rosanna Gilbert hörte.
Mhm.
Zumindest eine Zeit ihres Lebens. Später firmierte sie unter dem Namen Maria de los Dolores Porri Simontes.
Logisch.
Nee. Und es ist eine sich als Spanierin ausgebende, in Irland geborene Frau, die zur Abdankung eines Königs wesentlichen Beitrag leistete und im Prinzip eine Schneise der Verzückung hinterließ, immer dort, wo sie war, als dann erwachsene Frau. Und später dann in New York, im Alter von 39 Jahren, verstarb. Das Lied ist von der Band Volbeat und es heißt Lola Montes.
Mhm.
Kennst du Lola Montes?
Mhm.
Wirklich nicht?
Nee.
Herrlich. Es gibt diverse Podcasts zu Lola Montes. Also es ist eine sogenannte Femme Fatale, die sich offenbar, und es scheint offenbar so zu sein, dass sie von einer gewissen, ich sag mal, Anziehungskraft ihr ganzes Leben bestritten hat.
Ja, so wie Alma Mahler oder wie Mata Hari oder so.
Genau.
Okay.
Genau. Also sozusagen eine Reihe unglückbringender Frauen für manche Männer. Und wenn man sich die Liste anguckt, mit derer sie so in Verbindung gebracht wird, dann gehört da Alexandre Dumas dazu, Friedrich Wilhelm IV., Nikolaus I., vor denen sie getanzt hat. Und am Ende verfiel sie aber.
Also irgendwie Anfang 19. oder sowas.
Genau, geboren ist sie 1821 in Irland und ja. 1861 in New York verstorben, also irischstämmig, beziehungsweise in Irland geboren, aber britischstämmig, wie auch immer. Und sie war die geliebte Ludwig I. von Bayern.
Mhm. Der Vater von dem Märchenkönig.
Der Opa von dem Märchenkönig. Maximilian II. War noch dazwischen und dann kam Ludwig II.
Okay.
Lola Montes ist eine Tänzerin im weitesten Sinne, offenbar, die aufgrund auf...
Ist das ein verklausuliertes aus dieser Zeit für, wie soll ich sagen, Kurtisane?
Ja, vermutlich, ja. Also die in der Zeit waren Tanzdarbietungen eher zurückhaltend.
Mhm.
Lola Montes, ich nenne sie jetzt einfach mal so, eine Zeit in Indien verbrachte.
Okay.
Und sehr sprachbegabt war und des Spanischen recht schnell mächtig war und aufgrund blauer Augen und schwarzer Haare auch durchaus nicht, also konnte das Irisch-Englische irgendwie verbergen und sich als Spanierin ausgeben, hatte sie einen Tanzstil, der indische Anleihen hatte, spanische Anleihen hatte und deswegen doch Römischen Reich, Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation doch auffiel.
Und nee, das war durch.
1821?
Ja.
Nach Napoleon, stimmt.
1806 war es.
Also Deutscher Bund, ne? Oder irgendwie sowas. Genau.
Reichsdeputationshauptschluss. Das ist mein Lieblings-Scrabble-Wort.
Gott gibt ruhig die Punkte. hatte sie offenbar eine Tanz, hier, wenn mir da noch einfällt, Josephine Baker. Also aufgrund der Art der Darbietung halt eben von besonderer Anziehung. Aber auch wohl dem Hochstaplertum nahe.
Naja. Also nach dem, was du bisher gesagt hast, also Iren, die sich als Spanierin ausgibt und da so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen indisch rein, das klingt auch so ein bisschen so wie Karl May, weißt du, so ein bisschen hören sagen und dann machst du Exotik draus und dann sagen die Leute, so machen die das also in Fremdland.
Wobei sie wirklich in Indien war.
Ja, ja, klar.
Aber okay. Dann, genau, daraus, da konnte man dann ja viel ableiten, was Leute gut finden könnten. In jedem Fall, was ich interessant daran finde, ist, dass es dieses Lied von Volbeat gibt und
sagt mir das was, kenne ich das?
Ja, das kennst du. Ja, ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass du das kennst. Weil Volbeat jetzt ja auch.
Ja, eben.
Also läuft er mir über den Weg. Also es geht von The Love of Your Life. Also wird sie besungen, ja, das ist die Liebe deines Lebens, musst halt aufpassen, dass du nicht in ihr Spinnennetz kommst und so weiter und so fort. Also das ist wirklich großartig und ich erinnerte mich nur, als ich das Lied hörte, warte mal, da war doch was. Und interessant ist, dass sie irgendwann eben Ludwig I. Begegnete und er ihr verfiel, was man wohl so sagen kann. Und er änderte kurz nach Kennenlernen sein Testament und hat ihr so eine sozusagen eine feste Zahlung im Fall seines Ablebens und so weiter reingetan. Also wie man das aus so einem schlechten Film heute kennt. Alter Mann lernt junge Frau kennen und verliebt sich über alle Ohren und so. Dann wurde sie irgendwann auch eingebürgert. Sie wurde bayerische Staatsbürgerin, was zu heftigsten Reaktionen der bayerischen Bevölkerung, also die es mitgekriegt haben in München, führte. Auch wenn sie öffentlich angetroffen wurde, wurde sie angefeindet. Das alles ja im Vormärz, also 1948. Ja, ja. 1848 wurde sie dann aber von ihm wieder aus, also sie musste fliehen, wurde dann von Ludwig I. noch wieder ausgebürgert. Und Ludwig I. hat dann im Zuge der Märzrevolution, der Märzunruhen, weiß nicht, ist Revolution, doch ja, Revolution. Ja. Hat er sein Amt dann niedergelegt, ist dann, hat abgedankt. Und das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass er sich nicht halten konnte, weil er eben mit Lola Montes eine, was auch immer, geartete Liaison eingegangen ist, die ihm, die ihr Geld gebracht hat und ihm indische Tänze. Woraufhin er dann abdankte und Maximilian der Zweite folgte. Sie verabschiedete sich dann über Umwege über die Schweiz in die Vereinigten Staaten und verstarb dann da im Alter von 39 Jahren krankheitsbedingt.
Krankheitsbedingt? Nicht. Da nee. Hat nicht jemand. Aber ich meine, 39 Jahre und sie hat die Geschichte. Und was hast du vorhin gesagt? Mit wem war sie noch unterwegs? Mit Dumas oder
Dumas
was?
Dumas mit Franz Liszt. Also sie war auch in Paris, klar. Wer nicht in der Zeit, wer was auf sich hielt. Sie tanzte vor Friedrich Wilhelm IV. Und Nikolaus I.
Man muss ja aber auch erstmal eine Eintrittskarte für bekommen.
Naja, aber ich vermute mal, dass das so war, also dass sie auffiel durch die Art des Tanzes und offenbar, sie müsste ja eine gewisse Attraktivität gehabt haben. Ne? Aura, Attraktivität, geheimnisvoll, was weiß ich. Und Ludwig I. hat sie halt zu sich gebeten, kurz nachdem sie in München angekommen war, weil er darüber entschied, wer im Hofe Nationaltheater auftritt.
Ah, okay.
Mhm. Ja, so, das okay. Heißt, es ist so eine Art Probetanzen. Jetzt sage ich was Fieses, aber vielleicht hat das auch mit dem Erstzugriff dann zu tun.
Ja, aber ja, mein Gott. Was die Zeit hat, ne? Der war absolutistischer Herrscher, also der hatte ein bisschen was zu tun.
Denkt man immer. Also bei den Sissi-Filmen ist das so, dass der Karl-Heinz Böhm hat immer viel zu tun.
Sissi, Franz. Obwohl das seine Mutter macht.
Ja, oh Gott. Oh Gott. Also das ist mein Musikeinstieg zu Lola Montes gewesen. Und es gibt mehrere Podcast-Folgen auch von historischen Podcasts dazu, die sich kürzer und auch sehr lang damit befassen. Die muss was gehabt haben. Und ich habe dann so gesagt, Josephine Baker ist vielleicht sowas. Wer ist es heute? Sind das so, weiß ich nicht, Halle Berry vielleicht vor ein paar Jahren, Angelina Jolie, so vermutlich auf dem Niveau, wo man sagt, kennt jeder, kann man sich auch für gewissen Teilen drauf einigen. Weiß nicht, wer ist das heute?
Ja, ich weiß. Also erstmal, ich bin total verwundert. Ich danke sehr. Ich bin total verwundert, dass diese Dame gänzlich an mir vorbeigegangen ist. Ich werde mir auch dieses Lied dann zu Gemüte führen.
Muss man laut hören.
Okay, verstehe ich. Wir tun es in die Shownotes. Naja.
Hellraising and Full of Sin.
Oh, das sind aber auch so vom Thema her, ist das so ein bisschen Bonnie M., ne? So die Vertonung von irgendwelchen historischen, so Rasputin und so.
Ja. Ja. Also es ist, der Liedtext ist recht eindeutig, der darauf abzielt, dass sie wohl wusste, mächtige Herren für sich zu vereinnahmen.
Ja, das ja. Wie hieß denn die noch? Carla Bruni würde mir da einfallen.
Ja, Carla Bruni, glaube ich, wie Italiener, ja, sei es ja Italienerin. Ja, aber ich glaube, genau. Das wird so ausgesprochen.
Ja, ich glaube auch, ja.
Die ja mit Nicolas Sarkozy zusammen war, verheiratet war, ist.
Ich glaube, ist, ja.
Ist, naja. Ja, Carla Bruni oder Sophie Massot oder irgendwie, die hatten wir ja schon jetzt das zweite Mal hier. Sophie Massot.
Ja, aber die hat doch nicht mit irgendjemandem angefangen.
Nein, natürlich nicht. Natürlich das, nicht. Aber was, femme fatale, das ist so der Begriff, den man dann ja gerne verwendet.
Es klingt auch schön, femme fatale.
Ja.
Ja. Okay.
Ja, das ist das eine.
Lola Montes.
Wobei ja auch immer da dieses, das ist ja ein, dieses Hochstaplertum, das ist, klingt ja so lieb, Hochstapler. Ich habe eine Hochstaplerin kennengelernt. Nee, das ist am Ende des Tages gar nicht so nett und gar nicht schön. Aber eine Art, durch die Welt zu kommen.
Ich kann bisher offen gestanden ihr Verbrechen nicht erkennen. Also sie hatte ja nichts gegen den bayerischen König in der Hand oder so, sondern der fand sie einfach nur Weltklasse.
Das kann sein.
Und hatte ganz offensichtlich ein kleines Problem des Absolutismus, kein Regulativ, der ihm gesagt hat, dafür fährst du nicht in die Staatskasse, mein Freund.
Im Testament wurde ihr eine Auszahlung von 100.000 Gulden zugesagt, falls sie bei seinem Ableben, also seinem Ludwig dem I., weder verheiratet noch Witwe wäre. Das war ja, die gut. Bedingung.
Der wollte sie halt zur Verfügung haben.
So ist es. Naja, und insgesamt hat er bis zum Ende des Verhältnisses im Jahr 1850 insgesamt 158.000 Gulden für sie ausgegeben. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich vermute ja.
Ja, mir fällt dazu August der Starke ein von Sachsen, der ja für seine geliebte Gräfin Kosel so ein Koselpalais, das ist wirklich die... Ein großer Bestandteil der Brühlschen Terrassen, also des, der Silhouette von Dresden. Da, für die hat er das gebaut, weil er ihr verfallen war. Die letzten, ich sag mal, 40 Jahre, 45 Jahre ihres Lebens hat sie allerdings in Festungshaft verbracht, weil das mit der Gunst war dann eher nur temporär.
Naja, einen Satz noch und dann möchte ich meine zweite Musikempfehlung nochmal loswerden.
Oh ja.
Don't look in her eyes, you might fall. And find your love, find the love of your life.
Mhm.
So ein bisschen Medusa-artig, guck sie nicht an. Ja. Naja, scheint was Interessantes
gehabt zu haben. Also die Zuschreibung an diese Frau ist natürlich auch ganz großartig. Ne? Einerseits wird sie natürlich sehr selbstbestimmt geschildert, wenn sie genau. Mit den ganzen. Andererseits ist sie natürlich auch femme fatale, sagt das ja auch schon. Männer morden oder sonst irgendwas. Die Kerle können einfach nichts dafür. Die sind arme Opfer.
Arme Opfer. Ja, aber wenn man sich den Wikipedia-Artikel durchliest, wird man feststellen, überall wo sie war, hat sie auch für Probleme gesorgt.
Das halte ich ja alles für richtig, aber das stand ja nun auch
in keinem... Gar nicht in Bezug auf die Männer, sondern es ist einfach, die tauchte auf und
ach so, okay.
Es war was los.
Ja, ja. Okay.
Ja. Ja, und dann mein zweiter A-Moll, ja. Trommelpeter. Ich kam auf den Live-Auftritt in Paris der Band Supertramp im Jahre 1979.
Mein erstes Konzert.
In Paris?
Nein.
Supertramp aber.
Ja, deren Abschiedskonzert 84.
Ja.
Und im Hamburger Foxpark Stadion.
Ich mag das ja, ich mag die Musik sehr gerne. Und man kann sich das ganze Live-Konzert auch bei YouTube angucken.
Ja.
Und
ein Doppel-LP hatte ich früher davon, von diesem Live in Paris. Bonsoir Paris, der
genau.
Beginn.
Genau. Das ist, glaube ich, das ist Roger Hodgson und Rick Davis singt unfassbar gut bei Stranger live. Und das ist, man sieht auch, wie er das macht. Also er strengt sich sehr an, wenn man dieses Live-Video sich anguckt.
Ich habe das nie gesehen. Ich kenne das nur von der Platte.
Das ist sehr gut. Und das lief dann hoch und runter in der Küche jetzt bei uns. Was zum Missfallen sämtlicher Mitbewohner. Aber ich finde das großartig. Und das ist natürlich weit vor meiner Zeit. Aber das Tolle ist, die 79 haben sie das war Breakfast in America rausgebracht.
Yeah.
Und das ist kurz nachdem sie, also das Konzert findet statt, nachdem sie dieses Monster-Album rausgebracht haben. Das heißt, diese jungen Kerls, alle so Anfang 20, stehen da an diesem Punkt, wo es ab jetzt Weltkarriere heißt. Und das ist irgendwie ganz süß zu sehen, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich kenne das Video nicht. Ich in dem Plattencover, wenn ich mich recht erinnere, steht auch noch drin, dass es ihr zweites Konzert in Paris ist und das erste haben sie vor irgendwie 15 Leuten gespielt, irgendwie sowas. Ja. Es gibt zu Supertramp eine sehr, sehr schöne Hommage, möchte ich das mal nennen, von Badesalz.
Für die Älteren von uns noch bekannt, ja.
Ja. Da preisen sie eine Band an namens Superdepp. Mit dem schönen Lied Drüber. Ich springe jetzt einfach drüber. Nicht auf Dreamer.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Wobei Dreamer noch das am nervigsten anzuhören
Lied ist. Ja, darum geht es. Ne? Da gibt es so ein Flöten-Solo. Und,
ja, die Klarinette im Popsong, ne? Das ist...
Ja, das ist total.
Ja, auch. Und
Locomotion Brass, ganz großartig.
Ja, und
Ian Breakfast in America. Gillison, wie hieß er irgendwie so, der immer auf einem Bein steht. Und ich habe Lars neulich, sagt ihr nichts?
Nee.
Okay. Death Rotal ist so eine
Death Rotal sagt mir was, aber Lied sagt mir nichts.
Nein, das Lied heißt, also deren Top-Hit, glaube ich, ist Locomotion Brass.
Kann sein, wenn ich es höre.
Gibt es aber ein paar mehr, aber er spielt grundsätzlich seine Querflöte, immer auf einem Bein. Und das war damals irgendwie so eine coole Nummer. Der Mann spielt aber immer noch, ich glaube, weil er auch
muss. Mhm.
Aber der Mann ist über 70 und schon so ist 2 Stunden auf der Bühne stehend ein Problem. Und
ja. Das Ende heißt Mick Jagger.
Ja.
Ja. Nein, Supertramp, live in Paris. Wollte ich auch nur einfach mal mitgeben. Vielleicht, ich hatte nämlich gehofft, dass es irgendwie eine Assoziation bei dir weckt. Und wenn es dein erstes Konzert war, habe ich ja ganz gut geraten.
Ja, ich hatte dazu auch noch lange ein T-Shirt. Ich weiß nicht, ob es damals Merch gab, aber ich hatte das große Glück, dass mein Bruder, der doch einiges älter ist, dort als Ordner gearbeitet hat und dieses T-Shirt mitbrachte.
Ah, okay.
Und das trug ich lange Zeit. Das ist aber den Weg alles Vergänglichen gegangen. Ich weiß nicht, wo es ist. Tant ist das Werk von Menschenhand. So.
Ja, und ich muss noch dich noch enttäuschen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass man ja durchaus sich die Stenkelfeld-Charaktere mal etwas in Nähe vornehmen könnte. Ich bin diese Woche nicht dazu gekommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, mit wem ich anfangen soll. Man sich denn mal nähern soll.
Okay, ja, verstehe ich.
Aber das wird in loser Folge dann künftig mal so sein.
Machen wir jetzt auch eine kleine Musikreihe?
Können wir gerne machen.
Okay, du stoppst mich bitte, wenn ich bin zeitlich jetzt gerade in dieser, bei Supertramp. Wenn ich Keith Jarrett The Köln Konzert bringe, dann stoppst du mich bitte.
Ja, okay.
Weil du dann weißt, jetzt geht er zu weit.
Jetzt ist es wirr. Billie Jean übrigens auch ein Lied über eine Frau, der man sich eher fernhalten sollte. Mhm. Ist aber nicht gelingt. Also es ist ja.
Der Herr Jackson. Der jetzt mit einem Musical in Hamburg unterwegs ist. Ich wollte es dir nur gesagt haben.
MJ.
Michael
Jordan, ne?
Genau.
Ja. Aber wo wir gerade bei Michael Jackson sagst, ich spreng jetzt hier diese Veranstaltung, dir sagt das Lied Beat It was. Mhm. Oh, jetzt weiß ich nicht, ist es Beat It oder ist es Beat It. Und es gibt ein recht ikonisches Gitarren-Solo in der zweiten Hälfte des Liedes Beat It. Kann man sich ja mal anhören.
Ja.
Und es war nicht bekannt, wer dieses Gitarrensolo einspielt.
Mhm.
Bis die Leute gehört haben, wer es ist. Also wie es sich anhört.
Nämlich?
Weil er gesagt, Eddie Van Halen, warum sagst du denn nichts?
War das so?
Es ist Eddie Van Halen, ja. Der das bietet Solo einspielt. Und wenn man sich dann so ein paar Van Halen Sachen anhört, vielleicht jetzt nicht.
Jenseits von Jump?
Jenseits, ja, das ist so witzig. Final Countdown, ne?
Nein. Europe is Final Countdown.
Ach stimmt, The Jump, Entschuldigung. Dass das erfolgreichste Lied von Van Halen, dem Gitarrengott, ohne Gitarre ist.
Ja, aber das haben die doch alle.
Ja.
Die haben doch alle, dass sie sagen, jetzt machen wir mal einmal Geld. Ich meine, das geht hoch bis Metallica.
Obwohl, ich glaube, Van Halen war sonst auch erfolgreich in Talking About Love und Panama
aber
und
trotzdem,
sowas.
Jump war ja nun auch mal richtig eine Hitparade.
Aber wenn man sich die Van Halen-Lieder mit Gitarre anhört und dann das bietet, kann man sogar als Nicht-Musik-Freak drauf kommen, dass er es war.
Ja, okay. Jetzt höre ich es mir nochmal an. Hm. Weil Eddie Van Halen, ich habe mal über dem was gelesen, der ist nicht allzu lange Zeit ist der gestorben.
Ja.
Und das muss ein wirklich großartiger Mensch gewesen sein, ein wahnsinnig sozialer und also...
Und halt einer der besten Gitarrenspieler aller Zeiten.
Ja, vor allen Dingen jemanden, der das nicht nur handwerklich konnte, sondern der seinen ganz eigenen Stil hatte. So
genau. wieder erkennbar. Also
Mark Knopfler oder sonst irgendwie. Der fässt das Ding an und du weißt, wer es ist.
Ist das das Live-Aid-Konzert 6, wann war das, 86?
Ja.
Da hatte Eric Clapton als zweite Gitarre auf der Bühne. Und das musst du auch erstmal machen.
Ja.
Besser zu sein in dem Moment als Eric Clapton. Ja,
ja. Slow hand.
Ja, wo Eric Clapton da, glaube ich, auch seine anderen Probleme hatte.
Ist das so?
Ich glaube, der war anderen Dingen, so Substanzen, nicht ganz abgeneigt eine gewisse Zeit.
Ja, gut. Da soll es ein paar gegeben haben.
Aber ich glaube auch Heroin und so.
Ach echt?
Meine ich.
Okay.
Legend, keine Ahnung, weiß ich nicht. Naja, ich habe noch andere große Kulturschaffende in meinem Programm heute.
Och.
Aber mach du doch erstmal. Was gibt's?
Sind wir hier bei Aspekte oder was?
TTT. Der Thilo Mischke, der Podcast-Szene. Ich mache jetzt einen Kulturpodcast.
Ach ja, warum? Aber nein. Ja, wie soll ich denn da jetzt? Also ich mach mal, du kriegst jetzt die, wirklich nur so, das ist jetzt die Bridge. Ja, also du kannst jetzt gleich weitermachen.
Over troubled water.
Ja, ja. Das auch. Ich bin mit deutsch-russischer Hochkultur unterwegs.
Oh, nicht schlecht.
Ein begnadeter Dichter namens Juri Savichev.
Okay.
Ja, Juri Savichev war in einer Zeit, in der ein Hamburger Stadtteilverein in der ersten Liga gespielt hat, dort Lizenzspieler.
Mhm.
Das ist so mit Klaus Tomfer oder Volker Ippich als Torhüter und dann Pröpper und sonst irgendwie.
Wow. Klaus Tomfer, da erinnere ich nur noch, dass der irgendwann mal seine Kontaktlinsen, also dass er nichts mehr gesehen hat, weil irgendwie in der Rauch irgendwo eine Rauchdings gezündet wurde und das zog übers Feld und da konnte er nichts mehr sehen, weil er Kontaktlinsen drin hatte. Das erinnere ich mit Klaus Tomford. Und dann hatte ich immer Angst, als ich Kontaktlinsen hätte bekommen sollen, Kontaktlinsen zu tragen.
Klaus Tomford, erinnere ich mich auch, da haben sie ihn gefragt nach dem Spiel, ob das später 1-0 der entscheidende Faktor für dieses Spiel gewesen wäre.
Mm.
Und er überlegt kurz und sagt, ja, logisch war das ein Faktor. Echt hat er.
Hat er recht.
So, auf jeden Fall, Juri Savichev, ich stolperte über dieses großartige Zitat. Elfmeterschießen ist irgendwie mit Frauen und Autos reine Glückssache.
Ja, genau. Ja. Ja, das war vor dem Elfmetertraining, glaube ich.
Ich weiß aber, also, jenseits davon, wie unfassbar dumm das sprachlich ist, es gibt auch inhaltlich so gar keinen Sinn. Also, Herr Savichev hat eventuell Pech mit Frauen gehabt.
Und Autos.
So, aber wie kann man denn Pech mit Autos haben?
Montagsautos? Hört man doch immer wieder. Ja, ich glaube, es gab eine Zeit, da hatte man auch mal Pech mit Autos, ja.
Ja.
Bei Wahl des Fabrikats vielleicht ein bisschen aufpassen.
Nun ja, das war nur ein kleiner Break, um dich jetzt wieder in die Niederungen der Hochkultur zu schubsen.
Und die Niederungen der Hochkultur bringen mich nach Siegen.
Das überrascht.
Ja, siehst du. Man soll die Leute ja bei Laune halten durch Überraschung.
Ja.
Nein, ich war ja mal wieder, wir können jetzt diese Folge hier nicht irgendwie bestreiten ohne einen Reisebericht in irgendeiner Form.
Genau. Ich sage es nur ganz kurz, eigentlich sollte es einen Reisebericht geben, aber den verschieben wir.
Den verschieben wir, aber es gibt so zwei, ich war dennoch in zwei Städten.
Ja, okay.
Über die ich berichten möchte.
Wenn ich ganz kurz was dazu, du hast mich in harte, persönliche, emotionale Bredouille gebracht.
Na, endlich.
Weil ich auch einen kleinen Reisebericht vorbereitet hatte.
Ja, und den hast du jetzt abgebrochen?
Den habe ich jetzt nicht mehr weiterverfolgt. Weil ich mir gedacht habe, dann bin ich beim nächsten Mal dran.
Sehr gerne.
Aber ich sag dir ganz kurz, dann bin ich ja beim übernächsten Mal dran. Ich sag dir, um was es geht. Ich war in ein Land gefahren voller fremdsprachiger Menschen und unverständlicher Kultur.
Merkwürdigen Ritualen.
Merkwürdigen Speisen und Getränken. Mhm. Ich war in der Pfalz.
Einer ganz eigenen Vorstellung von Körperhygiene.
Das habe ich nicht ausgemacht.
Ach so.
Okay. Ich war in der Pfalz.
Ah ja. In der Pfalz.
In der Pfalz. Es war sehr nett und sehr überraschend.
Ich war da noch nie. Ich würde da, glaube ich, gerne mal hin.
Ich bin da auch jetzt erst das zweite Mal gewesen und beide Male mit sozusagen einem sehr guten Grund. Also ich wurde eingeladen, weil ich mit da, ne? Also ich habe den Ort nicht frei gewählt, wollte ich sagen. Verstehe. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum? Also warum machen wir das nicht? Warum fahren wir da nicht hin? Aber ich glaube, es ist so viel bayerischer Wald. Dahinter ist nichts, wo wir hinfahren können. Also das ist keine Durchfahrtsgeschichte.
Ja, im bayerischen Wald war ich vor 2 Jahren im Winter. Hm.
In Kram. Sonst, was, ich weiß nicht, was fällt mir denn
so bei? Zwiesel ist da noch.
Ich kenne das nicht.
Da kommen doch hier diese Gläser her, Schott-Zwiesel.
Ach so, echt?
Ja, und ah, okay. Da kommt ja ganz viel Handwerk noch her. Hm. Ja.
Ich habe doch mal Biathlon gesehen, das war sehr schön.
In Oberhof? Nee, das ist in Thüringen. Oh, jetzt ja, kommen wir. Oh.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Und ich sag's mal wieder, ist nicht von mir der Scherz, ich finde ihn trotzdem gut. Ich verstehe nicht, wie man bei Biathlon Zweiter werden kann, man hat doch ein Gewehr dabei. Hm.
Nicht bei Mario Kart, ne? Also, das ist wie so ein roter Panzer. So.
Die grüne Schildkröte.
Ja.
So. Also das war anders.
Ja. Ja. Ich bin ja bei meinem Auto wieder dabei, mein Auto wieder zu bewegen. Es hat nicht so ganz hingehauen, wie ich das wollte. Egal, die andere Reise, die ich jetzt machte, war, die Spontanreise war dann aber sehr, sehr schön. Und ich war in einer Stadt, und vielleicht errätst du sie, in der ein in Siegen geborener, großer Meister seine letzten Tage verbrachte und zwischendurch auch einen kurzen Aufenthalt hatte.
Holztal.
Wie bitte?
So, ich hatte schon mal einen Schnellschuss.
Ach so. Ich glaube, das war's nicht. nein, das soll jetzt noch nur ganz kurz werden. Ich war in der Stadt, in der ein, vielleicht mache ich so, ein Künstler, der bekannt ist, geboren 1577, gestorben 1640, für seine sehr opulenten Damendarstellungen.
Mhm. Peter Paul Rubens.
So, ich war in der Stadt Peter Paul Rubens, zumindest sagt die Stadt selber das von sich.
Nämlich?
Antwerpen.
Ach so, echt?
Ja.
Also der gehört auch zu diesen holländischen alten Meistern?
Genau.
Der, ach so, genau, ich habe den immer sehr nach Deutschland verlegt.
Ja, also er gilt als alter Meister, sagen wir es so, flämischer Herkunft. Also deswegen ja auch Antwerpen, also es ist, ja, ja, macht aber, ja schon Sinn. Ja, ja. Aber er ist in Siegen geboren,
ach so,
weil sein Vater infolge religiöser Verfolgung Flamen verlassen musste, mhm, nämlich im Zuge der calvinistischen, mhm, Verfolgung, mhm, und wurde auf dem Weg nach Deutschland, in deutsche Lande verhaftet, 2 Jahre eingekerkert, ich glaube irgendwas bei, ja, irgendwas bei Köln, sag ich mal, und auf drängendes Flehen seiner Gattin verbrachte er den Rest seiner Haft in Siegen im Hausarrest.
Ah, ja.
Und im Zuge dessen erblickte Peter Paul Rubens 1577 das Licht der Welt. Aber diverse, also der ist richtig, richtig weit gereist, war auch als Diplomat unterwegs und so weiter, aber war zwischendurch in Antwerpen und hat auch den Rest seines Lebens dann in Antwerpen verbracht.
Wir beide kennen Siegen ja ein bisschen.
Ja. Stadt auf 7 Hügeln.
Mein Lieblingsort in Siegen ist eindeutig das oberste Geschoss des Kreishauses.
Ja, in der Tat.
Und zwar deswegen, weil man dann vor allen Dingen das Kreishaus nicht sehen muss.
Ja. Sehr häufig so. Das war wirklich ganz schön da oben, aber man kann Siegen nicht auf, man, also du bist in Hamburg auf dem Fernsehturm, dann drehst du dich einmal rum und kannst ganz Hamburg sehen. Mhm. Das geht in Siegen nicht.
Ja, das stimmt.
Weil die Hälfte ist hinterm Hügel.
Aber man würde auch den Siegnern Unrecht tun, wenn man diese Stadt als schön bezeichnen würde.
Wir machen diesen Witz jetzt nicht, der uns,
nein, nein,
uns unter den Nägeln brennt.
Nein.
So, das heißt, ich war in Antwerpen. Mhm. Und Antwerpen ist noch für was anderes bekannt, nicht nur für offenbar Herrn Rubens. Antwerpen ist die Hauptstadt,
nee,
des,
no,
Diamantenhandels.
Ach, richtig. Ach, ja, 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 ja. Dieses jüdische Viertel.
Richtig.
Snatch.
Richtig. Genau.
Richtig.
Genau.
Snatch. Ein großer Film.
Guter Film. Guy Ritchie.
Ach ja, ist das so?
Mit Madonna liiert gewesen zu der Zeit.
Ja, ja, das war, aber das ist, ah, okay. Ich bin vor allen Dingen bei, wer ist denn das noch, der Schauspieler? Der
Brad Pitt.
Brad Pitt.
Der dieses.
Ganz groß.
Und Vinnie Jones.
Ja, 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 ja.
Genau, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, da fahre ich mal rein. Also an manchen Städten fahre ich auch vorbei. Also
ja.
Ich hätte jetzt gedacht, egal, Gent bin ich vorbeigefahren. Aber in Antwerpen bin ich reingefahren, weil ich wollte mir das mal angucken. Und das ist von einer erschreckenden Nüchternheit. Das ist keine schöne Stadt in der Ecke. Also das ist so, weiß ich nicht.
Ich glaube, wir Deutschen sind da nicht ganz unschuldig dran.
Ja.
V2?
Ja, ja, das mag sein. Ja, das war Antwerpen, ne? Und Rotterdam.
Naja, die versuchten das damit zurückzuerobern und vor allen Dingen die alliierten Häfen kaputt zu machen.
Ja, ja. Es gab ja vor 20 Jahren noch einen Diamantenraub, ungefähr 20 Jahren. Einer der größten Diamantenraube, Raubs der Welt. Auch da gibt's Podcasts zu. Ich verlinke das jetzt sprachlich. Kann ich nicht alles wiedergeben, ist auf jeden Fall, seitdem sind Sicherheitsvorkehrungen nochmal anders gemacht worden. Aber das ist so ein Dreieck an Gebäuden, wo dieser internationale Diamantenhandel stattfindet, der mittlerweile gar nicht mehr so bedeutend ist, weil 95% oder 90% der weltweiten Diamanten kommen aus dem Bereich Indien, China. Also werden da, oder Indien, glaube ich, hauptsächlich gehandelt.
Ach so, gehandelt.
Ich glaube, Antwerpen ist gar nicht mehr so wichtig.
Weil das Zeug kommt immer noch aus dem Kongo.
Ja, und so. Aus Afrika, ja, genau. Aber für Rohdiamanten ist Antwerpen wohl immer noch ein wesentlicher Umschlagplatz. Man sieht die Leute, die damit zu tun haben, die das auch sichtbar machen wollen, sieht man schon. Aber ansonsten sieht man halt relativ viele orthodoxe
Juden. Ist das so? Sieht man wirklich orthodoxe Juden?
Ja.
Okay.
Also ich habe einmal in New York ganz viele orthodoxe Juden auf einen Haufen gesehen. Die sind aus einer Synagoge in ihr Gemeindehaus gegangen. Und in Antwerpen sehr, sehr viele. Aber sonst ist das von erschütternder Schlichtheit. Also nach außen wird das gar nicht getragen, dass dort Werte und was weiß ich bewegt werden und offenbar ja auch Geld verdient wird. Aber das ist total interessant. Und die Innenstadt ist auch nett. Also das ist ja dann so klassisch flämische Hochkultur eben in der Zeit 16. 17. Jahrhundert, also der Grote Markt, der sieht schon geil aus. Also muss man sagen,
die sieht, finde ich, exakt aus wie der Markt von Brüssel.
Ja, kann sein. Ist ja nicht weit weg. Ich hatte aber keine Zeit, mir etwas von Rubens anzugucken, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, weil die spricht mich jetzt nicht so an, die Kunst. Ich hätte es aber in der anderen Stadt, in der ich war, und einem anderen großen Meister, den ich quasi sehr nahe gekommen bin, gerne gemacht. Und zwar ist es, jetzt kann ich deine Kunstkenntnisse testen, es ist die Frau mit den Perlenohrringen, das Mädchen mit den Perlenohrringen. Ja,
es ist Vermeer.
Richtig. Also war ich in?
Nee.
Delft.
Ah, okay. Nochmal ganz kurz zu Rubens. Das Besondere an Rubens ist ja, deswegen ist er ja auch so sprichwörtlich, dieses Rubens, eine Rubensfigur oder ähnliches. Dieses komplett veränderte Schönheitsideal, das ist ja das Spannende daran. Weil, sag ich mal, Dickleibigkeit schlichtweg Reichtum bedeutete.
Genau.
Und darum ging's.
Das ist die Vorstellung des Barock, genau. Wohlbeleibt, also klassische barocke Darstellung.
Ja, klar. Aber es geht natürlich um eine Darstellung, im Kern eine Darstellung von Reichtum. Also wenn wir jetzt über Vermeer reden, diese Dame entspricht nun einem gänzlich anderen Schönheitsideal. Da geht es um Schlichtheit, um Zurückhaltung, um stille, helle Schönheit, während das andere pure Lebensfreude ist.
Genau. So ist es. Also bei Vermeer ist es ja eher das Technische, was da auch überragend ist. Ne? Mhm. Also da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Bilder. Aber auch die Dienstmagd mit Milchkrug und so, wenn man sich das anguckt, wie die Wand dahinter so gemalt ist, dass sie, also sie ist ja fast schon fotorealistisch. Und das war ja der große Wurf von Vermeer. Die haben sich ungefähr die Klinke in die Hand gegeben. Also
ist das so?
Rubens hat 1640 sein Leben beendet und Vermeer ist 1632 begonnen. Also es ist eine oder zwei Generationen später.
Ich hätte Vermeer deutlich jünger geschätzt.
Nee, das ist auch schon echt lange her. Das ist tatsächlich etwas, was mich seit irgendwie, als ich mit Kunst zum ersten Mal in Berührung kam, was gar nicht so doll war, aber dann sind diese Bilder von Vermeer mir immer die sind so präsent, die kenne ich. Ja, das ist so echt so richtig, richtig cool. Und dann kann man sich auch die Stadtansicht von Delft, ist ja auch ein Bild von ihm, kann man sich angucken, wie die Stadt einfach immer noch so aussieht. Also es ist wirklich eine tolle, tolle Stadt. So richtig niederländisch, weißt du, wenn du dir so vorstellst, so Amsterdam in klein und in gemütlich oder mit den Grachten und die schönen Häuser und so, das ist alles ganz wunderbar. Möchte ich nächstes Mal länger da sein und ich will mir das dann auch in den Museen angucken. Aber Delft und Antwerpen halte ich beide für schön, aber wenn du Pistole auf die Brust sagen würdest, wo lieber, dann ist es Delft. Obwohl Rotterdam nebenan ist. Das ist nicht so schön.
Okay. Also mein Kunstwissen ist auf so einem Jeopardy-Niveau. Also ich habe da nichts durchdrungen, aber ich kann dir im Notfall so ein Schlagwort wie Vermeer raus tun.
Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Ich wollte mal Kunstgeschichte im Nebenfach machen.
Okay.
Dann habe ich es aber vergessen, als es soweit war.
Ich habe das Tatsache nie verstanden. Ich habe zu Kunst relativ wenig Zugang. Ich kann da, also intellektuellen Zugang, ich kann davor stehen und dir sagen, was es mir sagt oder was es für mich bedeutet. Also ich kann zum Beispiel Tate Modern oder auch MoMA in New York ist großartig. Kann ich mir stundenlang angucken, finde ich fantastisch. Während ich, weiß ich was, Kunsthalle Hamburg.
Caspar David Friedrich?
Ja, so. Boah, da bin ich familiär geschädigt.
Da musste man hin, ne?
Mein Vater war ein Romantiker, also nicht, sondern der Zeit der Romantik anhängig.
Oh, das ist aber auch eine schlimme Phase.
Finde ich auch.
Rasend langweilig.
Ja, so Spitzweg und solche Dinge, das ist alles.
Zum dritten Mal begrüße ich jetzt noch in unserem Podcast Emil Nolde.
Oh ja, bitte.
Ja, du berichtest.
Die Kinderbilder.
Ja, und die Blumen und so weiter. Ja. Mhm. Du berichtest von seinem Haus in Seebühl.
Ja.
Dann hatten wir ihn danach nochmal, weil ich mich vertan hatte mit der Einordnung der Zeit.
Ich mich aber auch.
Ja. Jetzt weise ich noch darauf hin, dass das ein ganz fieser Nazi war.
Ist dem so?
Ja. Er wurde mit der entarteten Kunst auch ausgestellt, hat sich aber sehr, 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 sehr bemüht, dem Staate zu gefallen in dieser Zeit. Dazu gibt es ein, wie heißt das denn jetzt hier von der Zeit? Augen zu. Ein Augen zu Emil okay. Nolde. Und ich glaube den beiden das jetzt erstmal, deswegen wollte ich das nur nochmal eingeben, kann man sich da ja anhören, dass das gar nicht so immer so ein Spitzentyp war, sondern sich sehr diesen nationalsozialistischen Ideen hingegeben hat.
Ich war, wie gesagt, in seinem Haus. Ich finde auch seine Bilder schön, aber vor allen Dingen geht es da um das Zusammenspiel von Haus und
Garten,
so weiter, ja. Garten und Bildern. Ich hatte das komplett ausgeblendet oder da nicht wahrgenommen. In meiner Wahrnehmung hatte er die Gnade des frühen Todes, um es mal so zu sagen, aber leider nein.
Nee. Also da guckt jetzt, glaube ich, auch der neue der Ausstellungsleiter oder Kurator, der da in Seebühl auch ein bisschen mehr drauf. Also ich rezipiere das jetzt auch nur aus dem Augen-zu-Podcast mit Giovanni Di Lorenzo und Florian Elis, die sich da länger mit auseinandersetzen. Nur das, weil wir Emil Nolde mal hier hatten.
Ja, ja.
Politisch schwierig.
Okay.
Aber ein Enttäuschter vom Reich, also die waren nicht nett zu ihm. Also das Reich war nicht nett zu ihm, aber er wollte immer, dass die nett zu ihm sind.
Hm.
Schwierig.
Wahrscheinlich auch hinten raus dann doof.
Hinten raus wurde nicht alles vernichtet, was hätte vernichtet werden sollen.
Verstehe ich.
Nee, der verstarb 56 erst.
Wir haben heute sprunghafte Themen, was ich schön finde.
So ist es.
Ich mach mal mit Kultur weiter.
Gerne.
Und zwar mit Essenskultur.
Pommes, lecker. Habe ich in Belgien auch gegessen. Pommes mit frischen Zwiebeln und einer Soße. Da war die Frage, welchen Ketchup hättest du gerne? Und ich dachte, ja, Samurai spricht mich an. Danach wusste ich
das. Etwas schärfer.
Ja, nee, wusste ich in dem Moment nicht.
Okay.
Ich sagte, wieso denn Samurai? Probiere ich mal. Ja, das war scharf, ja.
Ja. Ich mache jetzt doch mal einen ganz kurzen Schwenk in die Pfalz.
Ja.
Denn wir waren auch des Abends essen. Und es war sehr, mit sehr viel Lokalkolorit. Also was habe ich gegessen?
Saumagen.
Natürlich. Natürlich habe ich Saumagen gegessen.
Das Helmuts Lieblingsspeise.
Darum geht es. Zum zweiten Mal, das erste Mal auch, weil ich mir dachte, wenn ich einmal da bin, muss ich einmal Saumagen probieren. Aß es, fand es geht so und hatte das aber vergessen und dachte mir, ach Mensch, so.
Ah, Saumagen, lecker.
Und als ich es dann im Mund hatte, dachte ich, ach ja, das war ja dieses geht so essen.
Ist das so eine Art Sülze?
Nee, das ist sowas wie soll ich sagen, es ist schwer zu beschreiben. Also ich sag, wie es hergestellt wird und dann weißt du, wie es schmeckt. Mhm. Du nimmst Fleisch, Speck, also so richtige Speckwürfel, aber auch Kartoffeln und ähnliches und stopfst es in einen Schweinemagen und dann kochst du das Ganze. Dann sieht das aus wie ein, in Bayern würde man sagen, wie ein Pressack, das ist allerdings okay. Nur Fleisch.
In Hessen glaube ich auch.
Ja, also das ist sowas wie eine große Blutwurst, okay. Nur mit Kartoffeln und ähnlichen und wird in so Scheiben und die werden geschnitten und dann gebraten.
Ah, wird noch gebraten, okay.
Ja.
Okay.
Und dann eben, wie es sich gehört.
Was gibt's dazu?
Ja, dazu muss was Kräftiges auf den Tisch, ne? Also
Kartoffeln.
Sauerkraut, Kartoffeln, sowas. Mhm.
Obwohl so. Das Elsass so nah ist, ne? Kulinarisch.
Ja, das jetzt mache ich ja doch weiter.
Ja, mach doch mal weiter.
Ich war, wir waren auf einer kleinen Hütte. Ich muss das, ich erzähle das dann aber mal in aller Ruhe, weil das wirklich nett war. Und dort gab es verschiedenste Dinge zu essen, die für die Menschen eben vollkommen normal waren, weil es, deren lokale Küche war, die auch augenscheinlich noch gelebt wird. Ich sage das deswegen so, weil ich mich als Norddeutscher jenseits des Grünkohls, was wir ja auch nicht so mal eben auf die Hand nehmen, würde schon eng mit regionaler Küche. Wenn jetzt jemand kommt und sagt Backfisch und so, würde ich sagen, ja gut, aber das ist eher die Industrieversion von irgendwas.
Ist Spargel deutschlandweit ein Ding?
Ja, klar.
Ja?
Naja, und wenn, ist es Ostdeutschland, oder? Beelitz und in Berlin? Hm. Irgendwie so. Naja, du Spargel ist einerseits halt nicht besonders ertragreich, also teuer, aber andererseits ein extrem anspruchsloser Boden.
Ja, wo ich immer, wenn ich an Spargelfeldern dann nach dem ausgehenden Winter vorbeifahre, denke, bald ist die Welt wieder in Ordnung, alle beruhigen sich, gibt bald wieder Spargel.
Ja. Max Gold, der gesagt hat, auch in der Nazi-Zeit war zweimal Spargel, 12-mal Spargelzeit. Finde ich eine schöne Umschreibung für, dass sich Menschen ihr Leben irgendwie einrichten.
Ja.
Dass man auch im Wahnsinn normal sein kann. Wenn man den Rest ausblendet und sagt, hey, bald gibt's wieder Spargel.
Ja, ein Glück.
Die Bomben fallen, aber hey, 2 Wochen noch deine Spargel. Oh Gott, wie sind wir da gekommen? So, auf jeden Fall wurde dann Servela angeschlagen und dann auch bestellt. Und Servela war eine Wurst. Und das hört sich für uns irgendwie an wie?
Mortadella.
Ja, Servelatwurst.
Ja, ach so, ja. Oder so, ja.
Na, aber
das ist ja Mettwurst, oder?
Ja, also vom Wort her kommt es eben von, ist es Hirnwurst? Mhm. Na, aber
gibt's auch was Schönes von Jochen Malmsheimer zu. Der hat so einen kleinen Rant losgelassen, irgendwann mal in einem Programm aus 13 oder so, gegen diese ganzen Erlebnisbäcker. Und er sagte, es muss eine dicke Scheibe Graubrot sein, mit Butter. Und dann muss da Zervelatwurst drauf. Das muss alles gegeneinander ankämpfen, geschmacklich, damit das ein gutes Brot ist. Ja.
So, und ich orderte das auch. Nicht, weil ich das irgendwie kulinarisch interessant war, sondern ich wollte einfach wissen, was das ist, wenn ich jetzt sage, eine Servela. Und ich bekam, etwas überraschend, eine Bockwurst.
Ach, guck.
Denn der Pfälzer Wald geht in die Vogesen über und dort gibt es eine Wurst in diesem Gesamtbereich, also grenzüberschreitend. Und in der Schweiz gibt es das als, wird das eben Zervelas oder Zervela mit Z geschrieben. Aber was ich auch sehr schön finde, in Teilen der Schweiz heißt das auch schlichtweg Honschwurst, also Hundewurst. Mhm. Es war zum Schluss etwas enttäuschend. Das Wort war schöner als.
Okay. Und was isst man dazu?
Nee, das einfach mit Brot und Senf.
Mit Brot und Senf, okay.
Ja. Aber ich fand Servela.
Also tankstellentauglich.
Das ist sehr, sehr tankstellentauglich. Das Einzige, was dann wirklich gut war, fand ich dann etwas überraschend. Das war eine grobe Bockwurst.
Mm.
Hm. So, aber ich bin noch mal bei dem Saumagen, und du hast es vollkommen richtig gesagt, Saumagen ist das Lieblingsessen von Helmut Kohl.
Ja, sonst würde ich es auch nicht kennen.
Genau. Kennst du, und deswegen dachte ich mir, Ich guck mir doch mal an, was unsere Bundeskanzler
für Staatsgästen, serviert lassen.
Nee, das war wirklich nur Helmut Kohl.
Ja, der hat ja voll den Kumpel-Move dann immer gemacht.
Genau, ne? Genau. Naja, Helmut Schmidt hatte das auch, dass er Giscard d'Estaing dann nach Langenhorn ins Rheinhaus geladen hat und so. Aber nein, der hat denen das immer vorgesetzt. Pfälzer Wein und Saumhagen. Lieblingsessen der Bundeskanzler.
Okay.
Ich sag dir Essen und
Okay, so rum. Okay.
Und du ordnest es zu?
Ja.
Erdäpfelpuffer mit Preiselbeeren. Ich sag dir, das ist nicht leicht. Alles nicht.
Erdäpfel, also das ist ja Reibekuchen, ne? Würde man da heute zu sagen, oder wie heißt das?
Ja.
Kartoffelpuffer. Mhm. Was denn? Ach, Gott. Ja, wenn ich jetzt Adenauer sage, ist es zu einfach. Das wird Erhard gewesen sein.
Nee, es war Willy Brandt. Aber das ist ganz lustig, weil Konrad Adenauers Lieblingsessen
rheinisch. Das ist jetzt übrigens, du jubelst mir jetzt gerade einen Test unter, dass ich alle Kanzler kenne.
Ach so.
Nee, ich verstehe das schon. Okay. Ja.
Herr Adenauer hat rheinische Apfelpfannkuchen also sehr ähnlich. Mhm. Ja. Ludwig Erhard.
Nee, du musst mir doch das Gericht sagen.
Ja, sage ich ja. Ludwig, du hattest ja schon Ludwig Erhard gesagt.
Ja.
Ludwig Erhard hat ein sehr ähnliches Lieblingsessen wie Helmut Schmidt.
Dann ist das was mit Fisch.
Nee.
Aber was Edleres, oder?
Nein. Und das finde ich nämlich, wir können dieses, Helmut Kohl hatten wir ja schon. Ja. Ganz kurz Gerhard Schröder.
Gröbus.
So. Angela Merkel. Doch hat sie immer gesagt, dass sie das macht.
Ja. Da ist es Zoljanka.
Nee, Kartoffelsuppe.
Kartoffelsuppe, okay.
So, und dann ist es eben Helmut Schmidt und der hatte Erbsensuppe.
Okay.
Und Ludwig Erhard Linsensuppe.
Linsensuppe. Ja, Kriegskinder, ne?
So, dann kommt Kiesinger, unbekannt.
Ja, zu Recht.
So, ja. Um es kurz dann noch zu Ende zu bringen, Olaf Scholz.
Pannfisch.
Ich sage es jetzt mal.
Glaubt man ihm das?
Politisch.
Ja.
Politisch korrekt.
Zigeunerschnitzel ist es nicht.
Nein. Kaliningrader Fleischbällchen.
Okay, Königsberger Klopse. Alles klar, verstehe. Hab ich jetzt gesagt.
Ja. Revanchist. Und jetzt kommt Merz.
Boah, der Sauerländer.
Ja, denkt man, ne?
Ja, denkt man. Ja, nee.
Spaghetti Frutti di Mare.
Das ist ja lecker. Ja, schön.
Also, die Frage.
Das ist ja aber auch Frutti di Mare. Also, auch da, wir hatten ja auch Giovanni Di Lorenzo schon, der glaube ich irgendwann mal mitteilte, dass sein Lieblings, dass er sehr gerne Spaghetti alla Vongole isst.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, mit irgendeiner Muschel, mit einer.
Ja. Was Edleres.
Ja, genau. Und Frutti di Mare ist ja alles, was weg kann.
Ja, das auch, aber und da ist jetzt die Frage, sind das frühe PR-Berater oder ist das so? Also, die erzählen uns jetzt, du sagtest ja, jetzt glaubt man ihm das. Das ist also mehr Bodenständigkeit als Linsen- und Erbsensuppe geht nicht. Und wenn du dir jetzt mal so ein kleines Bild von Ludwig Erhard vor Augen führst.
War also, auch Linsensuppe dabei, ja.
Ja, also Hungerjahre sehen anders aus.
Ja, aber das sind wahrscheinlich. Könnte dich jetzt ja mal fragen, was dein Lieblingsessen ist. Also meins kommt auf jeden Fall aus Kindestagen. Da bildet sich das doch raus. Du sagst, du verbindest das ja mit irgendwas. Ist ja nicht so, ich meine, ich esse ganz viele Sachen gerne, aber dass man sagt, das ist mein Lieblingsessen.
Hast du ein Lieblingsessen? Hm. Nämlich?
Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffeln. Ja, und zwar alles zusammengematscht, zu so einem Turm aufgehäuft und dann mit der, ja.
Das ist schon relativ weit vorne, das finde ich auch. Aber dass ich ein wirkliches Lieblings, weiß ich gar nicht.
Also das ist das, was ich mit meiner Kindheit verbinde.
Ja, ja.
Wenn es das gab, großartig. Und manchmal mache ich mir das heute auch noch. Und alle halten immer inne, bis ich meinen Turm gebaut habe. Und dann fangen wir an zu essen. Also das wird ja zu einer großen Masse.
Vielleicht kommt das daher. Gerhard Schröder würde ich jetzt mal.
Der macht das wirklich gerne. Das ist der Einzige, dem ich das glaube.
Echt? Und ja. Da wollte ich gerade sagen, das halte ich für 1A-Getour.
Ja, nein. Gerd Schröder glaube ich alles. Das ist nämlich ein Lupenrenner. Aufrecht da.
Das ist klar. Das kann man sagen, eine lupenreine Currywurst. Das kann man sagen.
Ja. Er macht sich halt gut zu sagen, Currywurst, ne?
Ja, eben.
Ja, glaubt man das? Noch, dass er sich dann noch ein paar Jahre später darüber aufregt, dass er in Wolfsburg abgeschafft werden sollte und so. Ach, das ist doch alles. Nee, bei Schröder ist aber echt schwierig. Im Nachhinein, glaube ich, ist das auch eine der Figuren, die man in späterer Geschichtswissenschaft am deutlichsten hinterfragen wird.
Ja, der wird auch die Menschen am allermeisten beschäftigen, weil niemand weiß. Also das ist ja...
Er ist die Lola Montes der deutschen Politik. Überall, wo er hinkommt, gibt es Ärger.
Obwohl, tanzen können andere besser.
Ja, gut.
Friedrich Merz oder...
Und die österreichische Außenministerin auf Putins Hochzeit. Nee, andersrum. Auf ihre Hochzeit war doch Putin eingeladen. Ja,
nein, ich bin jetzt gerade bei Bildern von Leuten, von Politikern, die wirklich sehr, sehr schlecht tanzen.
Ja, wenn du
Theresa sagst, May.
Donald Trump.
Oh ja.
Ist auch so witzig. Ja, Theresa May, das war wirklich bitter. Ja, gut, aber es ist auch nicht jedem gegeben. Ich finde es echt schade, dass Boris Johnson nichts mehr macht öffentlich.
Und er kommt wieder.
Ja, ne?
Na klar.
Kommen alle wieder. Der Sunak-Dings da kommt auch wieder.
Klar, der ist
viel zu jung.
Lippenherpes.
Ja. Boris Johnson. So geil. Ja, schön. Und weiß man das denn von, also Bundespräsidenten machen wir nächste Woche. Ja, aber das ist so, wenn du in die Reihe guckst, jetzt von Erbsensuppe zu Spaghetti Tutti Frutti die Mare, ist das schon ein Weg, ne?
Ja, das ist ein Weg, aber trotzdem, Friedrich Merz fällt da raus. Ich könnte mir vorstellen, dass er das irgendwann gesagt hat, als das eben noch nicht Teil von irgendwie einem.
Der muss ja eigentlich was
Sauerländisches sein.
Der muss sagen, ich trinke Warsteiner dazu und
ja,
und Bockwurst und Warsteiner. Also das wäre jetzt eigentlich so. Oder genau, was essen
die
denn da? Das
ist die Geschichte, die erzählen muss. Ne? Ja. Es kann ja nicht jeden Tag was anderes mit Markus essen.
Oder ein
essen.
Krüstchen. Ne? Schäuferle, ach nee, das war hessisch, ne? Schäuferle, ja. Fränkisch, ne?
Fränkisch?
Naja, Schäuferle.
Ach so, das.
Was isst Magus wohl gerne? Außer Bratwurst. Unseren Magus.
Magus isst ja so viel.
Ja, es ist witzig. Es ist so witzig. Und da, wo du vorhin sagtest, wo haben denn die ganzen Kaiser und Könige die ganze Zeit her, sich da irgendwelche Tänzerinnen anzugucken? Woher hat der bayerische Ministerpräsident diese Zeit? Man denkt ja eigentlich.
Ja, wobei da ist auch das was zu ist tun. Natürlich alles auch irgendwie. Der macht ja keine Fotos vom Staatsbankett, sondern wenn er sich mal wieder irgendwo.
Das ist schon echt irre.
Wenn sein persönlicher Referent ihm mal wieder so eine Wurst gereicht hat. Ist ja auch, mein Gott, Leute inszenieren sich öffentlich. Das tun sie alle. Es ist bei ihm immer so eine Mischung aus Realsatire und Provokation. Er weiß das ja. Ich meine, wenn der die ganze Zeit vom Heute-Show Mikro rumturnt, dann weiß er ja, was er tut. Also das nimmt er ja alles sehr billigend in Kauf.
Ja, aber der Umgang damit, den er hat, ist ja wesentlich souveräner als alle anderen.
Das meine ich.
Also das ist ja wirklich gut. Auch der ist ja auch schnell, der ist ja auch witzig irgendwie da.
Ja, das ist Claudia Roth ist da auch gut drin. Ja. Das ist auch Amthor ist da ja nicht schlecht drin, dass er sagt, okay, ich habe jetzt einen merkwürdigen Ruf, dann lass doch mal gucken, was wir draus machen. Es ist tausendmal besser als Leute, die dann den Hinterausgang nehmen. Das ist.
Oder Friedrich Merz, ja.
Ist das so bei dem?
Ach, die verfolgen ihn ja schon seit Ewigkeiten, wollen mal mit dem reden und das.
Achso, ja, okay, das habe ich gar nicht. Aber ja, das stimmt, ja, der ist ja nie aufgetaucht.
Ja.
Ja, da musst du schlagfertig sein und ähnliches.
Das ist so.
Na gut, welches von diesen Speisen ist denn jetzt deins? Was nimmst du denn jetzt?
Also, wenn du mich fragen würdest, was ich jetzt gerne essen möchte, würde ich am liebsten die Currywurst essen.
Okay, ich bin ja
weil
auch.
Weil ich so ein ehrlicher Typ bin, weißt du, bodenständig Arbeiter quasi.
Aber ich bin dann ja auch hier ganz bei Willy Brandt, ne? Kartoffelpuffer sind schon sehr, sehr gut. Obwohl, das ist ja komisch, das ist ja Lübecker. Und an sich ist das ja ein rheinisches Nationalgericht. Refkoche. Hast du noch was?
Nee.
Ich hätte noch eine ganz kleine Sache, bevor wir zu unseren Tippsen kommen. Haben wir denn noch Tippse?
Ja, sicher.
So, also bevor wir zu unseren Tippsen kommen, mir ist ein Stadion aufgefallen und da sollten wir dringend mal hin, weil das komplett an mir vorbeigegangen ist. Und zwar das Ernst-AB-Sportfeld.
Ja, bei mir auch.
Ich überlege gerade, heißt es AB oder ABE? Es hat kein Akzent. Ich dachte immer, es hätte einen Akzent. Dann sage ich mal Ernst-ABE. So, und alle in der schönen Stadt?
Hamburg.
Jena?
Ja.
Werden jetzt sagen, bist du nicht ganz dicht, der wird doch so ausgesprochen. Ich behaupte Ernst Abbe. Ich war da einmal, und zwar beim letzten einzigen HSV Supercup-Sieg oder so, so hieß das.
Okay.
Also Meister gegen,
ja, Pokalsieger.
Gegen Pokalsieger, aber das hatten sie dann mal so eine Zeit lang zu so einem Mini-Turnier hochgezogen.
Okay.
Ganz schräge Geschichte. Egal, das war ein, das Sportfeld ist so eine alte DDR-Arena gewesen, mhm, mit so einem ganz charakteristischen Flutlichtmasten. Das alte Dynamo-Stadion war so, das alte Ostseestadion so. Also das war. Und dort ist eine ein Stadion, die Ad-Hoc-Arena, hingestellt worden mit 15.000 Plätzen, so eine hochmoderne Multifunktionsanlage. Gibt es seit 2-3 Jahren. Und ich finde das deswegen ganz erstaunlich, weil der dazugehörige Club, der FC Carl Zeiss Jena, jetzt ja nicht direkt Gefahr läuft, nächstes Jahr
Europapokal.
So.
Nee, stimmt.
Oder?
Nee. Also, ist das bei Carl Zeiss so, dass das, das
die spielen Regionalliga und stellen sich da so eine Mega-Arena hin. Also gut, die Größe 15.000 ist jetzt nicht riesig, aber,
naja,
aber super modern und sieht halt aus, wie diese Multifunktionsarenen heutzutage aussehen. Und mir ist das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und ja, ich frage mich, wer hatte dort Geld und
Carl Zeiss.
Meinst du?
Vermute ich jetzt mal. Weil die Ad-Hoc, was Ad-Hoc ist auch witzig. Geschichte, Stadionordnung, ich guck gerade mal. Die Frage, die ich ja noch eben hatte, ist, Carl Zeiss ist ja dann, ist das ein Werksteam?
Nee. Also historisch gesehen selbstverständlich, weil alle DDR-Vereine ja immer einem, das waren ja alles Amateure, die waren ja immer ein Unternehmen zugeordnet.
Mhm.
Na, also alle Polizei und ähnliches hießen Polizei und Geheimdienste, so hießen Dynamo, und dann gab es eben Loks und dann gab es so
Chemie.
Chemie, sowas. Und das war halt der
Bismut.
Ja. Die BSG Carl Zeiss Jena.
Hm. Okay.
Aber jetzt, nein, das glaube ich nicht.
Vielleicht haben die auch was vor. Und die sagen, bevor wir, obwohl Ad-Hoc, ich sehe gerade, Ad-Hoc hat offenbar was mit dem Sponsor zu tun.
Ja, ja, das denke ich, aber ich weiß nicht, was Ad-Hoc ist.
Ad-Hoc-Gruppe.de. Guck mal. Ja. Ja, ich fahr gern mit dir nach Jena. Ist ja auch Kulturlandschaft, nicht? Goethe war hier, Goethe war da.
Absolut. Deutsche Klassik.
Immobiliendienstleister ist das.
Okay.
Ja.
Je nahe, je lieber. Ist nicht von mir, ist der Claim des örtlichen Biers, wenn ich mich recht erinnere.
Okay.
Aber auf jeden Fall diese Ad-Hoc-Arena, ich fand die irgendwie ganz spannend, weil ich mir dachte, wer hat dieses UFO dort landen lassen?
Kann ich mir vorstellen. Ich guck's mir an. Wir fahren mal hin. Ich hol dich ab. Auf geht's.
Gut. Noch rasch unsere Tippse.
Yes.
Ja. Hast du denn einen Tipp mitgebracht?
Ja, sicher.
Na, der Mantau.
Wir reisen zu Spaghetti. Frutti Mare.
Mit Sauerland.
Nee, ja, das wäre schön, ne? Nee, sowas Schönes mache ich mit dir nicht. Wir sind in Italien.
Mm.
Wir sind am und teilweise fast im Gardasee.
Mm.
Und zwar ist es eine Lokalität, die muss ich gleich, glaube ich, wir machen das ja über einen Pin auf der Karte, aber es ist, der Gardasee ist ja oben relativ länglich ähnlich breit und dann macht es so ein, wird es irgendwo so ein bisschen bauchig unten. Und es ist auf der östlichen Seite, südlich Torri del Benaco, auf dem Weg dann nach Garda, an der Küstenstraße lang. Und es ist die diese Spitze, die da rausragt. Und es gibt dort einen Hafen, einen ganz kleinen Hafen, den Porto di Punta San Virgilio.
Ja.
Und drumherum sind sehr nette Restaurants und man kann im Restaurant San Virgilio in so einem Fenster sitzen und auf diesen kleinen Hafen schauen und auch auf der Mole sitzen, was bei entsprechendem Wetter ganz fantastisch ist. Und man kann dann auch Leuten zugucken, die mit ihrem offenbar gecharterten Boot da versuchen anzulegen und es nicht schaffen und dann doch woanders essen und so. Also es ist einfach ein sehr lustiger Spot. San Virgilio und der Porto di Punta San Virgilio im Gardasee. Da kann man Schön. Sehr gut essen. Das ist wirklich nett. Es ist klassisch so, als ich da mal war, kriegt dann die Dame die Karte ohne Preise und der Herr die Karte
ja, mit Preisen. Herrlich.
Oh, fühlt man sich so richtig schön in die gute alte Zeit erinnert. Ja,
ich habe das ein einziges Mal erlebt. Allerdings ging es nicht um Damen und Herren, sondern Geschäftsessen und Einladender. Und okay. Und ich kriege zum Glück die Karte ohne. Absurd. Ja, herrlich. Ich kenne die Ecke ganz gut.
Okay.
Und zwar ein bisschen weiter südlich.
Badolino.
Noch ein südlich.
Simeone.
Ne? Dazwischen. L'Assise.
Ah, okay.
Und ja, da waren wir relativ häufig. Ich spoiler mal. Da sind wir auch demnächst wieder. Allerdings nicht da, sondern auf der Westseite. Ich hatte mal eine Zeit in München, 3 Jahre. Über diese Zeit möchte ich den Mantel des Schweigens hüllen. Aber der Gardasee war immer cool. Oder manchmal unsere wöchentliche Flucht. Ja. Wöchentliche.
Ja, schön. Ja, heute ist die Ostsee, ne? Oder Nordsee.
So.
Ja. Ja, auf jeden Fall kann man da sehr gut essen und das ist einfach ein nettes Ding. Du sitzt dich ja immer auf Terrassen, irgendwelche auf Dachterrassen und sagst, da kann man gut was trinken und essen. Hier sitzt man halt an so einem kleinen Hafen. Und klein, Betonung liegt auf klein.
Ja, hört sich sehr, sehr gut an. Ich mache dann die Nordversion in meinem Tipp von Frutti di Mare und bin fast im Sauerland.
Ja.
Und zwar geht es um die Wewelsburg.
Ja, Paderborn.
Richtig, Paderborn.
An der Parda gelegen.
Ich weiß nicht, ob du an der Alme, glaube ich in dem Fall, aber ja, die Parda. Warst du mal da?
Also, Parda Meinhof.
Ich weiß, wir sind, genau. Genau, und Paderborn, so.
Ich bin immer vorbeigefahren.
Genau, wir sind auch gemeinschaftlich daran vorbeigefahren, aber bist du mal abgebogen? Nee.
Einmal musste ich, weil die Autobahn gesperrt war, aber Paderborn ist mir unbekannt.
Nein, ich bin bei der Wewelsburg.
Ja, auch, ist mir auch. Ja, weißt du, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer keine Zeit.
Das ist
weißt
richtig. Du doch. Ja. Ist richtig.
Wollte ich immer mal hin, ist das die Dreiecksburg?
Richtig.
Ah, irgendwie so braune Schilder da, die da stehen.
Eine der ganz wenigen Dreiecksburgen.
Ja.
Die wir in Deutschland haben. Dabei liegt es ja ein bisschen auf der Hand, weswegen eine dreieckige Burg Sinn machen könnte. Du kannst schlichtweg relativ gut verteidigen. Das hat sich trotzdem nicht durchgesetzt. Ich muss sagen, dass ich Dreiecksburgen sonst nur von Robby, Tobby und das Flievertüt kenne. Da suchen die nämlich irgendwann eine dreieckige Burg in Schottland. Aber die Wewelsburg ist auch so eine. Also ganz kurz erzählt, das ist ein burgähnliches Renaissance-Schloss, dass schon die Grafen von Waldeck und die Fürstbischöfe von Paderborn genutzt haben. Aber vor allem, und das ist das Spannende daran, von 34 bis 45 war es eine SS-Ordensburg. Und mit Ordensburg war gemeint, es gab unter den Nationalsozialisten so ein, wie soll ich sagen, einen kleinen Club von um Heinrich Himmler, die aus dieser ohnehin schon sehr kruden nationalsozialistischen Ideologie eine echte Religion basteln wollten. Mhm. Angelehnt an nordische Gottheiten. Das haben die ja alle sowieso immer so ein bisschen gehabt mit den nordischen und mit den Runen und solchen Dingen.
Odin!
So.
Ja.
Und die wollten daraus aber eine echte Ordensburg machen mit Weihestätten, mit Ähnlichen. Und das sollte angelehnt sein an die Marienburg der Deutschritter.
Die ist ja bei Hannover.
Nein, Ostpreußen.
Marienburg, wie heißt
das? Ach so, ja, das, also Marienburg.
Der Welfensitz.
Der Welfen, ja, nein, ich meine die Marienburg, Schlacht bei Tannenberg, okay. Untergang des Deutschordens gegen, was ist das, Polen, Litauen,
Tannenberg? Das ist doch.
Zwei Tannenberg-Schlachten.
Ja, eine war doch Hindenburg auch dabei.
Richtig. Das ist die zweite Tannenberg-Schlacht bei Tannenberg. Die erste war der Untergang des Deutschordens.
Mensch. Und aber dann, ist es ein anderes Tannenberg?
Nein.
Das gleiche Tannenberg?
Nein.
Okay.
Ostpreußen. Ja, Hindenburg und Ludendorff.
Ja.
Wann irgendwie 1916, irgendwie sowas oder so. Egal. Aber auf jeden Fall zurück zur Wewelsburg. Dort sollte also so eine pseudoreligiöse Geschichte aufgebaut werden. Und das ist die einzige, bei der sie das auch baulich durchgezogen haben. Das heißt, das ist jetzt ein Dokumentationszentrum und Museum. Das kann man sich angucken. Und wenn man mal sehen will, wie absurd diese Ideologie war, also es geht jetzt nicht um die Taten oder Ähnliches, sondern das, was die meinten, da drunter zu legen, über rassische Überlegenheit, über das nordische Volk und so weiter und so fort, dann muss man sich das angucken. Es ist wirklich hochinteressant, total spannend, jenseits der Burganlage. Was ich total erschreckend finde, ist, da gibt es einen Saal, in dem also nun die ganzen Runen dort auf dem Boden eingelassen sind. Und dort mussten sie vor ein paar Jahren erstens große Roll-ups aufstellen mit Artikel 1 des Grundgesetzes und zweitens strenges Fotoverbot erlassen, weil es immer wieder Leute gab, die
andere Absichten haben.
Ja. Mhm. Und deswegen mussten die da diese Roll-ups hinstellen, damit das Grundgesetz immer im Bild ist, wenn die Schwarzköpfe kommen und das fotografieren.
Okay. Ja, also, schade.
Ja, aber also es lohnt sehr. Okay. Das ist dieser, was ich da gerade sagte, ist der sogenannte Obergruppenführersaal mit der schwarzen Sonne auf dem Boden und so. Das ist wahnsinnig eindrucksvoll und sehr beklemmend. Dann ist im Kellergeschoss dann eben noch eine Ausstellung über die Menschen, die in der näheren Umgebung dann in einem Arbeitslager waren. Also, mein Tipp, kein Ausflug, bei dem man durchweg gute Laune hat, aber hochinteressant und spannend. Die Wewelsburg im Kreis Paderborn.
Mitten unter uns, wenn man so will.
Ja.
Mhm. Ja. Vielen Dank.
Das war mein Tipp. Und damit, wenn du nicht noch irgendwelche spitzen Pfeile im Köcher hast.
Alle.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Henrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.